Einen wunderschönen guten Morgen. Ich finde es sehr schön, dass ich die meisten von euch nach so kurzer Zeit hier wiedersehen darf. Ich möchte euch auch liebe Grüße von Matthias ausrichten, der heute nicht dabei sein kann, weil er selber heute Morgen hinter der Kanzel steht und arbeitet. Eine Fremde in der Fremde. Verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Ich finde diesen Text einfach wow, wenn man den so alleine nimmt. Was für eine Liebeserklärung ist das? Was für eine starke Aussage, was für eine klare Aussage. Filmreif. Das könnte eigentlich in so einem schönen Hollywood-Film doch vorkommen. So eine Frau, die da so eine Liebeserklärung abgibt. Und das gab's auch. 1960 wurde ganz klassisch bei Hollywood diese Szene verfilmt. Aber diese hingegebene Liebeserklärung ist nicht nur nach einem Drehbuch verfilmt worden, sondern, wie ja wahrscheinlich schon die meisten wissen, sie hat sie wirklich gegeben. Sie ist wahr. Sie ist echt. Und sie galt nicht einer Geliebten oder einem Geliebten. Nein, sie galt einer Schwiegermutter. Ehrlich ausgesprochen von ihrer Schwiegertochter. Wie kommt es dazu, dass ein Mensch so etwas Hingebungsvolles zu einem anderen Menschen sagen kann? Vielleicht hilft es uns, da den Anfang der Geschichte einmal anzuschauen. Ich vermute, ihr habt erkannt, aus woher diese Szene stammt. Ich frage mal hier euer Bibelwissen ab. Weiß jemand, woraus diese Szene ist? Ruth, ganz genau. Im Buch Ruth finden wir diese Szene. Eine Geschichte aus der Bibel, von der Goethe schon gesagt hat damals, dass sie eine der stilistisch schönsten Geschichten ist, die er je gelesen hat. Nicht nur die Handlung dieser Geschichte fesselt, sondern auch die Art und Weise, wie der unbekannte Autor die Handlung beschreibt, nimmt den Leser mit auf eine Reise. Er lässt uns vieles zwischen den Zeilen entdecken und macht Lust auf mehr. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal vorgekommen ist, dass ihr das Buch Ruth gelesen habt. Aber sie macht Lust auf mehr von Gottes Handeln im Verborgenen zu entdecken. Und es lohnt sich, mit diesem Buch Ruth sich nochmal auseinanderzusetzen, auch ruhig mal in einer anderen Übersetzung, wie man sie vielleicht sonst so gewohnt ist, zu lesen. Vielleicht nochmal ganz neu zu lesen. Kommen wir mal zurück zu meiner Frage. Wie kommt es dazu, dass ein Mensch einem anderen Menschen solch eine hingegebene Liebe aussprechen kann? Wie kommt es, dass die Schwiegertochter Ruth ihrer Schwiegermutter Naomi solch hingegebene, liebevolle Worte sagen kann? Und schauen wir uns die Vorgeschichte dazu einmal an. Ich möchte euch zwei Verse aus diesem ersten Kapitel von Ruth einmal vorlesen und ich habe die auch mitgebracht, ihr könnt sie gerne mitlesen. Und ich lese sie einmal vor. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zog er ins Land Moab, um sich dort als Fremder niederzulassen. Der Name des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Naomi. Ihre beiden Söhne hießen Mahlon und Kilion. Eine ganze Familie macht sich auf den Weg in die Fremde. Um unsere Frage beantworten zu können, lade ich euch ein, heute Morgen mit mir zusammen Naomi etwas genauer anzuschauen. Wer war diese Frau? Wo war diese Frau? Wie war diese Frau? Wenn wir die ersten zwei Verse noch mal etwas genauer betrachten, was können wir hier über Naomi erfahren? Wir erfahren zum einen, Naomi war verheiratet. Naomi war eine Mutter von zwei Söhnen. Ob die noch klein oder schon groß waren, das wissen wir nicht, zumindest nicht aus diesen Versen. Sie war eine Ehefrau, die hinter ihrem Mann gestanden haben muss. Denn gemeinsam als Familie das verheißene Land zu verlassen, das Gott ihnen zugeteilt hat, und dann auch noch in ein feindliches Gebiet zu gehen, das entscheidet man nicht einfach so. Im Hause Naomi und Elimelech wird es bestimmt im Vorfeld Überlegungen, Diskussionen gegeben haben, ob es wirklich gut ist, Bethlehem zu verlassen, denn da haben sie gewohnt. Die Heimat zu verlassen, ihr Land zu verlassen, Familie und Freunde, die doch dort lebten. Aber es gab nun mal diese Hungersnot. Es musste eine Familie mit zwei Kindern überleben. Wenn man es ganz objektiv betrachtet, sorgen Naomi und Elimelech doch sehr gut für ihre Familie. Sie nehmen das nicht einfach hin, dass in ihrem eigenen Land Hunger herrscht und dass sie vielleicht deswegen sogar sterben müssen. Nein, sie nehmen das nicht hin, sondern sie handeln. Sie werden aktiv, um an den Umständen, in denen sie sich gerade befinden, etwas zu verändern. Sie entscheiden, aufzubrechen und zu gehen. Kommen wir kurz zurück in unsere heutige Zeit. Wie ist es, wenn du an dein Leben denkst? Hast du immer schon hier in Andernach oder Umgebung gewohnt? Oder bist du zugezogen? Oder einfach nur umgezogen in dieser Gegend? Und wenn ja, aus welchem Grund? Vielleicht wegen einer Heirat? Vielleicht, weil du eine Arbeitsstelle gesucht hast und hier in diesem Raum eine gefunden hast? Eher vielleicht auf dem Land, wo du herkommst, oder aus dem Land, wo du herkommst und vorher gewohnt hast? Vielleicht bist du auch umgezogen aufgrund von Scheidung oder einem schwierigen Verhältnis innerhalb der Familie, wo du aufgewachsen bist, oder Freundschaften, in denen du gelebt hast. Vielleicht auch einfach, weil dir deine Wohnung zu klein geworden ist, du mal einen Tapetenwechsel gebraucht hast, was Größeres oder was auch immer. Unbefriedigte, aber wichtige Bedürfnisse, ob groß oder klein, können uns dazu bringen, uns aufzumachen und zu schauen, wo können wir hingehen, was können wir tun, damit es uns besser geht. Und so übernimmt Naomi zusammen mit ihrem Mann Verantwortung für das Wohl ihrer ganzen Familie. Ihr Bedürfnis war Hunger stillen. Die Kinder sollen eine Zukunft haben. Überleben. Der Druck, der Mangel, die Not waren groß genug, dass sie beschlossen haben zu gehen. Und die Not war sogar so groß, dass sie nicht innerhalb ihres eigenen Landes eine neue Perspektive gesucht haben. Nein, sie beschlossen, in ein fremdes Land zu gehen. Und dazu noch auch in ein feindliches Land. Denn Israel hat gegen Moab immer wieder Krieg geführt in den letzten Jahren. Die waren sich nicht gut gesonnen. Aber die Not muss so groß gewesen sein, dass sie das Schlimmste in Kauf genommen haben und losgezogen sind. Sie sahen keine andere Perspektive in Israel. Und somit gingen sie ins Ungewisse mit der Hoffnung zu überleben. Und sie wussten nicht, was auf sie zukommen würde. Ob die Moabiter, denen sie vielleicht begegnen, sie verjagen, oder ihnen ihren ganzen Besitz abnahmen, denn das meiste oder vieles davon haben sie mitgenommen? Würden sie im Moabiterland Menschen vorfinden, die ihnen die Möglichkeit gaben, Fuß zu fassen, um sich zu versorgen, um überleben zu können? Das wussten sie im Vorfeld nicht. Und ich finde, Naomi und Elimelech sind aus menschlicher Sicht sehr mutig und verantwortungsbewusst. Sie hätten sich den Umständen einfach ergeben können und darauf warten, dass der Hunger ihre ganze Familie dahinrafft. Aber das taten die beiden nicht. Was können wir noch über Naomi sagen, besonders als sie in Moab ankam? Nun, Naomi war eine Fremde in der Fremde geworden. Die Menschen, die ihnen begegneten, sahen in ihr eine fremde Frau. Aber auch für Naomi und ihre Familie war alles fremd. Die Umgebung, die Landschaft, vielleicht ähnlich, aber doch anders. Die Kultur, der Umgang mit gewissen Riten, Ritualen. Die ganze Familie waren fremd. Fremde in der Fremde. Ich habe eine kleine Aufgabe für euch heute Morgen und zwei Fragen. Die in meinem Workshop an dem Wochenende waren, die wissen so ein bisschen, das ist jetzt nochmal so ähnlich, aber sich nochmal daran zu erinnern, ist das vielleicht auch nicht schlecht. Und zwar möchte ich euch bitten, alle, die hier seid, euch einen Augenblick Zeit zu nehmen und einmal darüber nachzudenken, wann du in deinem Leben in einer Situation warst, in der du keinen anderen Menschen gekannt hast. Oder vielleicht sogar die Stadt, in der du gewohnt hast. Die Umgebung oder das Haus, in dem du dich befunden hast. Wenn ihr da was vor Augen habt, dann stellt euch einmal die Frage, wie ist es mir im ersten Moment in dieser Situation ergangen? Was habe ich damals vielleicht gefühlt? Und wenn ihr euch weiter daran erinnert, gab es etwas, was dir in dieser Situation gut getan hat? Ich möchte euch einen kleinen Auszug über einen ganz entscheidenden Moment aus meinem Leben erzählen. Ich war circa 18 Jahre. Da wollte ich nicht mehr so viel mit Jesus, Gott, Gemeinde und anderen Christen zu tun haben. Warum das so war, das habe ich euch schon mal, glaube ich, in einer anderen Predigt erzählt, wie das so gekommen ist. Es sind einfach Dinge passiert, wodurch ich eine Zeit lang einen anderen Weg eingeschlagen habe. Aber das Schöne ist, dass ich erleben durfte, dass Jesus mir Gelegenheit gegeben hat, wieder mit ihm zusammen mein Leben zu gestalten. Ich habe eine Zeit lang dafür gebraucht und auch nicht die vielen ersten Gelegenheiten genutzt, die er mir geboten hat. Aber Jesus fing an, in mir ein großes Bedürfnis nach seiner Nähe wieder zu wecken. Das Bedürfnis, ihn auch in anderen Christen wieder zu erleben und in der Gemeinschaft mit anderen zu sehen und ja, ihn einfach neu kennenzulernen. Und mit diesem Bedürfnis habe ich mich aufgemacht, mir wieder eine christliche Gemeinde zu suchen. Und ja, ich wohnte in dieser Zeit auch in einer fremden Stadt. Ich kannte die Gemeinden nicht, die es dort vor Ort gab und kannte keine christliche Gemeinde. Und da ich damals ja auch aus der Baptistengemeinde kam, habe ich gedacht, ich gucke mal, ob es da irgendwas gibt, das kenne ich ja. Und dann bin ich in eine Baptistengemeinde gegangen. Als ich dann den Morgen reinkam, schöner Sommermorgen eigentlich auch, ich bin mit dem Fahrrad hingefahren, motiviert, da jetzt Menschen kennenzulernen, mich aufzumachen. Ja, Jesus hat mich ja eingeladen, sagt, geh. Und dann kam ich da an und ich fühlte mich völlig fehl am Platz. Als ich mich endlich aufgerafft habe, heute Morgen, ja, an diesem Morgen dahin zu gehen, wurde ich einfach entmutigt, weil keiner mit mir sprach. Da war eigentlich ich hatte das Gefühl, eine lebendige Gemeinde. Da waren junge Leute in meinem Alter, da waren Leute ein bisschen älter und noch älter. Aber es schien keiner wirklich zu bemerken, als ich in die Tür reinkam. Und wäre ich in einem gefestigteren Zustand gewesen, dann wäre das auch gar nicht so schlimm. Denn ich bin ja nicht auf den Mund gefallen. Ich kann ja gut auf Leute zugehen und Hallo sagen und fragen, wer bist du denn? Aber an diesem Morgen hätte ich gebraucht, dass jemand auf mich zukommt. Bei all dem, was ich in den letzten Monaten so erlebt habe und gemacht habe, Unsicherheit, die so da war. Ich hätte gebraucht, dass jemand zu mir Hallo sagt. Und ich bin nicht mehr hingegangen. Ich habe den Gottesdienst mitgemacht, der war ganz nett. Bin aber danach wieder nach Hause gefahren und habe gedacht, nee, da fahre ich nicht mehr hin. Und eine Freundin von mir hat mich ermutigt, sagt, Jasmin, gib nicht auf, es gibt noch mehr Gemeinden. Gottes Welt ist so groß. Und hat mir eine Gemeinde empfohlen, auch ganz in der Nähe, eine junge Gründungsgemeinde. Und da habe ich mich dann nochmal aufgemacht an einem Morgen. Bin dahin, war schon spät dran. Die Gemeinde lag über einer Kneipe, da musste ich auch noch die Treppe raufgehen und dachte, oh, am liebsten gebe ich die Treppe wieder runter. War ein bisschen aufgeregt. Und kam dann doch ein Minütchen natürlich zu spät, aber ich kam diese Treppe rauf, war so ein kleiner Platz davor und dann war da der Eingang und dann stand da eine Frau. Und die guckte mich an, strahlte über das ganze Gesicht und ich hatte in dem Moment das Gefühl, die wartet nur auf mich eigentlich. Und ich komme näher und sie sagt zu mir, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, komm rein. Ich war ja ein bisschen spät dran. Sie sagte, spät dran sein ist hier kein Problem, wir fangen eh immer 5 Minuten später an, weil wenn Leute zu spät kommen, dass sie sich noch wohlfühlen und reinkommen können. Und ich habe, nur weil diese Frau mich da so begrüßt hat, an dem Morgen gedacht, das tut mir gut. Hier kann ich nochmal hinkommen. Hier will ich nochmal hinkommen. Hier hat mich jemand gesehen und hat mich angesprochen in meiner Situation. Das hat mir gut getan. Gott hat sie gebraucht, dass ich mich wohlfühlen konnte und mich willkommen fühlte. Und von da an bin ich immer wieder dorthin gegangen. Mein Bedürfnis nach Begegnung mit anderen Christen, die mich annehmen und ja, mein Bedürfnis nach dem Erleben von Jesus in Gemeinschaft mit anderen wurde damals gestillt. Aber wie geht es mit Naomi weiter? Wurde ihr Bedürfnis gestillt? Was erfahren wir weiter über sie, über die Fremde in der Fremde? Lesen wir dazu Vers 3 und 4. Eines Tages starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und so lebten sie etwa 10 Jahre dort. Dem Hunger sind sie entkommen. Doch jetzt verliert Naomi ihren Mann. Sie wird eine Witwe und verliert ihren starken Begleiter, mit dem sie im Moabiterland Fuß gefasst hat und eine neue Perspektive für ihre Familie aufgebaut hat. Die Moabiter haben sie nicht verjagt. Anscheinend hat man sie akzeptiert, vielleicht sogar respektiert, denn die zwei Söhne hätten nicht einfach so moabitische Frauen heiraten können. Da musste die Familie schon einverstanden gewesen sein. Auch weiterhin schien es ihnen im Moabiterland gut zu gehen. Denn nach 10 Jahren lebten sie immer noch dort. 10 Jahre. 10 Jahre sind eine ganz schön lange Zeit. Eine lange Zeit, in der sich Fremde kennenlernen konnten. Denn das waren sie doch am Anfang, Naomi und ihre Schwiegertöchter. Matthias und ich sind ja letzten September in unser neues Dorf gezogen, Sellenroth. Und wir freuen uns, dass wir da auch schon einigermaßen angekommen sind, Kontakte knüpfen konnten. Was vor allem daran liegt, dass wir versuchen, auch auf die Leute zuzugehen, uns an Sachen zu beteiligen, die so im Dorf stattfindet. Heute Morgen ist 666-Jahr-Feier. Es fing gestern schon an, da ist Matthias aktiv mit dabei und auch ein paar Leute aus unserer Gemeinde. Und wir merken, die Leute reden mit uns, sind offen uns gegenüber und das tut richtig gut. Und dennoch habe ich jemanden kennengelernt letztes Jahr, der so sagte, naja, wir sind auch damals, als unsere Kinder klein waren, hierher gekommen, man kommt mit den Leuten in Kontakt, aber ein echter Sellenröder ist man nur, wenn man hier geboren ist und aufgewachsen ist. Ich weiß nicht, wie das hier in Andernach und Umgebung ist. Vielleicht nochmal anders. Andernach selbst ist ja schließlich kein Dörfchen, sondern eine richtige Stadt. Saffig, da sagt die Anje Dorf, aber ich empfinde das immer noch größer als unser Dorf. Ich denke, es ist auch noch mehr los als bei uns. In Städten gibt es viele Leute, die zugezogen sind oder die nur für ein paar Jahre hier leben und dann weiterziehen. Als ich noch in einer Stadt gelebt habe, fand ich eher das Problem, dass ich kaum einen Fremden wirklich als Fremden wahrnehmen konnte, weil ich ja nicht die ganze Stadt kennen kann. Ich war froh, wenn ich meine Nachbarn kannte, also die direkt neben mir gewohnt haben. Aber es ist ganz egal, ob Stadt oder Dorf. Will man Menschen kennenlernen und Kontakte knüpfen, muss ich mich aufmachen und Zeit investieren und den Menschen begegnen. Naomi verbrachte viel Zeit mit 2 fremden Frauen, die ihr zu lieben Schwiegertöchtern wurden. Fremde, die einander kennenlernten, die Leben zusammenteilten. In diesen 10 Jahren konnte Orpa und Ruth viel über Naomi und von Naomi lernen, wie sie Familie lebte, wie sie ihren Glauben lebte, wie sie als fremde Frau in einem fremden Land überlebte. Es entstand eine Nähe und eine Vertrautheit. Gute Beziehungen sind entstanden. Naomi prägte das Leben ihrer Schwiegertöchter. Fällt dir Jemand ein, der dich geprägt hat über längere Zeit? Von dem du lernen konntest? Oder Hilfe bekommen hast zu einer Zeit, wo du vielleicht gar nicht damit gerechnet hast, vielleicht selbst dich fremd gefühlt hast, da wo du gerade bist, lebst, arbeitest. Eine Person, die als Fremde oder Fremder in dein Leben getreten ist und woraus sich eine freundschaftliche Beziehung entwickelt hat, vielleicht auch nur für eine kurze Zeit, aber in dem Moment, wo du es einfach gebraucht hast. Gibt es solche Menschen in deinem Leben? Oder warst du vielleicht schon mal selbst solch eine Person für jemand anders? Eine Fremde in der Fremde oder ein Fremder in der Fremde, für den du ein treuer Begleiter oder ein Freund, Vater oder Bruder, Schwester oder Freundin wurdest? Ich selbst bin dankbar für alle Menschen, die Jesus mir in den Weg gestellt hat, um mich zu begleiten und um mich damit auch zu prägen. Ich bin dankbar für die Menschen, die auf einmal in meinem Leben präsent waren, wenn ich wichtige, richtungsweisende Entscheidungen treffen musste. Ich bin auch dankbar und gleichzeitig beschämt, dass auch mir jemand einmal sagte, dass ich für sie ein Mensch war, der als Fremde in der Fremde ihr Leben geprägt und sie unterstützt hat, nicht aufzugeben. Ich bin nicht sicher, ob ich schon mal von meiner Arbeit hier bei den Prostituierten erzählt habe. Ich glaube schon. Bis letztes Jahr habe ich das ja noch gemacht. Ich bin an die Bundesstraße gegangen und habe die Frauen dort in den Wohnwägen besucht mit Seminaristen vom Theologischen Seminar Rheinland. Und das hat mich am Anfang ganz schön viel Überwindung gekostet. Für mich war das fremdes Land. Ich dachte, was wird mich wohl dort erwarten? Was sind das für Frauen? Was ist, wenn ich den Freiern begegne? Will ich das überhaupt? Unsere Frauen waren international und sie schienen oft dankbar für die Momente, in denen sie Ablenkung durch uns hatten. Und eine Frau hat sich ganz besonders immer gefreut, wenn wir kamen, und sie schickte immer ihre Freier weg, sagte, ich habe jetzt keine Zeit für euch, ich habe Wichtiges. Das fand ich am Anfang, dachte ich, oh wei, hoffentlich kommen die nicht gleich rein und stürmen den Wagen oder so. Aber sie haben das akzeptiert, kamen dann später wieder. Wir konnten da sitzen und erzählen und im Gespräch sein. Nach einer gewissen Zeit habe ich ihr meine Telefonnummer gegeben, weil der Kontakt so intensiv wurde. Und ich habe gesagt, wenn du aussteigen willst, melde dich, wenn du was brauchst. Irgendwann rief sie mich wirklich an. Ich war gerade in Büsum oben im Urlaub und sie sagte, sie hätte einen alten Bekannten getroffen, bei dem wohnt sie zurzeit und sie geht gerade nicht anschaffen. Und sie wollte sich mit mir treffen, was wir dann auch getan haben, als ich zurückkam. Und weil sie dem Bekannten nicht auf der Tasche liegen wollte, ist sie doch zwischendurch wieder anschaffen gegangen. Wir haben uns aber regelmäßig einmal in der Woche getroffen und ich habe sie ermutigt, wenn es doch irgendwie möglich ist, ganz auszusteigen, denn sie hasste das, was sie tat. Und ja, sie ekelte sich letztendlich auch davor. Gott hat alles so gut vorbereitet. Dieser Bekannte, der kein Freier war, der aber aus ihrer Heimat kam in Ungarn, den sie getroffen hat. Dieser wusste am Anfang gar nicht, was sie gemacht hatten. Als sie ihm das letztendlich doch gebeichtet hat, sagte, das musst du nicht tun, steig aus, ich unterstütze dich, ich begleite dich, du kannst finanziell erstmal bei mir sein. Und ich dachte, krass, dass Gott das so vorbereitet hat. Ich habe immer überlegt, wie können wir das machen? Wie können wir sie da rausholen, wenn sie das wirklich will? Und als sie dann dort war, war erstmal so eine Basis da. Und dann bin ich mit ihr zum Jobcenter gegangen und wir haben eine Arbeitsstelle gesucht, dass irgendwie so ein Stück weit da eine Plattform war. Und wir haben glücklicherweise einen super Sozialarbeiter für Migration gefunden, der ganz, ganz viel für sie gemacht hat. Seitdem habe ich sie halt einmal in der Woche besucht. Und manchmal bin ich an ihrem Temperament, ihrer Kultur und an ihrem emotionalen Schutzpanzer echt schier verzweifelt. Und dennoch war ich jede Woche da. Und es gab Tage, da wäre ich am liebsten überhaupt nicht hingefahren. Bei einem Interview, das sie für eine christliche Dokumentation über das älteste Gewerbe der Welt gemacht oder gegeben hat, das hatte sich so ergeben, dass sie dazu sagte, sagte sie der Regisseurin, ich hätte nicht gewusst, wie ich diesen Ausblick geschafft hätte, wenn Jasmin nicht da gewesen wäre, und fing an zu weinen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war nicht bewusst, wie viel ihr meine Unterstützung und meine Zeit bedeutete Und ich muss auch ehrlich zugeben, manchmal habe ich gedacht, sie nutzt mich nur aus. Und will eigentlich ihren Vorteil daraus schlagen, weil sie so hart und so laut manchmal wirkte. Und ich war echt beschämt, als ich das gehört habe. Sie hat mir ihr Herz gezeigt und ich durfte sie noch mehr kennenlernen. Und mittlerweile sind wir ein bisschen wie Freundinnen geworden, mit Grenzen. Das ist auch ganz wichtig für mich. Aber wir freuen uns einander, dass es den anderen gibt. Und ich werde sie nächste Woche auch wieder besuchen. Ich bin in fremdes Land losgezogen. Bin einer Fremden begegnet. Ja, das war meine Geschichte. Aber wie geht es mit Naomi weiter? Gucken wir die nächsten Verse an. Verse 5 bis 7. Dann starben auch Mahlon und Kilion. Naomi blieb allein zurück, ohne ihren Mann und ihre Söhne. Eines Tages hörte Naomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hatte. Darum beschlossen Naomi und ihre Schwiegertöchter, von Moab wegzugehen und in Naomis Heimat zurückzukehren. Zusammen mit Orpa und Ruth verließ Naomi den Ort, an dem sie gelebt hatte, und sie machte sich auf den Weg, um nach Juda zurückzukehren. Was erfahren wir hier? Ihre Söhne starben. Enkelkinder und damit Erben gab es keine. Somit war Naomi eine mittellose Witwe auf einmal geworden, die in Zukunft auf Almosen angewiesen war, Almosen anderer. Der Supergau für eine alte Frau zu dieser Zeit, die in der Fremde auch noch gelebt hat, ohne Familie. Denn damals gab es keine Witwenrente, kein Hartz IV. Die Kinder, die Familie war die Altersvorsorge. Und wieder lässt ein Bedürfnis Naomi aufbrechen. Sie schöpft ein wenig Hoffnung, als sie hörte, dass der Herr, der Gott, ihr Gott, sich seinem Volk wieder zugewandt hat und dort wieder Essen bereitgestellt hat, mit Essen versorgt. Also bricht sie wieder auf. Und was im Folgenden passiert, das möchte ich euch nur kurz nacherzählen. Und es zeigt nochmal diese tiefe, herzliche Verbindung, die über die Jahre zwischen Naomi und ihren Schwiegertöchtern entstanden ist. Und sie ziehen los und Naomi hält nach einem Stück des Weges an, vielleicht kurz vor der Grenze, vielleicht auch kurz danach. Aber sie bittet ihre Schwiegertöchter zurückzugehen in ihre Elternhäuser, denn sie möchte nicht, dass sie das gleiche Schicksal tragen müssen, wie sie jetzt als Witwe tragen muss. Denn ihre Schwiegertöchter sind immer noch jung genug, die können einen neuen Mann finden, haben noch die Möglichkeit, eine neue Familie zu gründen. Und sie selbst könnte den Schwiegertöchtern keine neuen Söhne geben. Sie könnten nicht mehr heiraten, wenn sie mit ihr gehen. Und Naomi wollte, dass ihre Schwiegertöchter gut versorgt sind. Aber die Frauen weinten und wollten nicht gehen und wollten sich nicht von Naomi trennen. Und Naomi versuchte es dreimal und mit verschiedenen Argumenten, sie doch zurückzuschicken, zur Umkehr zu bewegen. Und dann nimmt Orpa das Angebot an und verabschiedet sich mit einem Kuss und wahrscheinlich mit ganz viel Tränen und geht zurück. Und immer noch steht Ruth bei Naomi. Und wieder ermutigt Naomi Ruth, es Orpa doch gleich zu tun. Doch Ruths Entschluss steht fest. Und sie sagt in Vers 16, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass dir irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Wie kommt es nun, dass Ruth solch eine starke Aussage, klare Aussage treffen kann? Gegenüber Naomi, aber gleichzeitig gegenüber dem Gott Israels. Denn wenn wir den Text genau lesen, entdecken wir, dass Ruth sich nicht nur zu Naomi stellt, sondern sie bekennt sich auch zu Gott. Zu Gott Israels, zu Naomis Gott. Zum einen glaube ich, dass Naomi, oder vielmehr, dass Gott Ruth ein sehr treues, großes Herz geschenkt hat. Und zum anderen glaube ich, dass Naomi durch ihr Leben Ruth geprägt hat. Sie hat ihr Leben, Liebe und Glauben vorgelebt. Damals waren sie beide füreinander Fremde, aber sie lernten sich kennen und beide ließen es zu, dass eine starke Freundschaft entstehen durfte, mit Höhen und Tiefen, starke Schicksalsschläge, aber auch mit Hoffnung. Ruth hat durch Noomi nicht nur Liebe erfahren und Freundschaft, sondern auch Gott kennengelernt. Und das alles, weil sie sich aufeinander eingelassen haben, Beziehungen gelebt haben, Leben geteilt haben. Wenn man die Geschichte zu Ende liest, entdeckt man, dass Ruth für Noomi zu einem großen Segen wurde. Aber alles begann damit, dass eine Fremde in die Fremde ging. Sie wollte einfach überleben, lebte aber gleichzeitig Liebe und Offenheit und wurde sogar nach all ihren Schicksalsschlägen reich beschenkt. Ich lade dich und mich heute Morgen ein, dich von Gott als Fremde in die Fremde oder als Fremder in die Fremde führen zu lassen. Vielleicht ist die Fremde manchmal sogar hier die Gemeinde, weil dir deine eigenen Glaubensgeschwister fremd geworden sind. Vielleicht ist es deine Nachbarschaft, deine Arbeitskollegen oder die Migranten in deiner Stadt. Lass Gott in dir das Bedürfnis wecken, die Fremden zu lieben, wer auch immer die Fremden sind. Und dann geh los wie Noomi und Elimelech und teile Leben und Liebe durch die Kraft des einzig wahren Gottes, deines Vaters im Himmel, durch Jesus Christus, der dich erlöst hat und dich liebt von ganzem Herzen, durch die Macht des Heiligen Geistes. Amen.